Deutschlandfunk Kultur heute.
Noch nicht mal eine Woche ist der Juwelenraub im Louvre her. Da gibt es gleich den nächsten Tatort Kunst in Deutschland. Was die bayerische Polizei dazu heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat, dazu gleich mehr. Außerdem Thomas Bernhards Klassiker Der Theatermacher in Wien, eine neue Choreografie der Dresden-Frankfurt Dance Company und eine Ausstellung mit Bildern der libanesischen Künstlerin Huguette Calon in Hamburg. Das sind die Themen in Kultur heute mit Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Die bayerische Polizei präsentierte heute Morgen bei einer Pressekonferenz einen ziemlich unglaublichen Fund, Bilder von Picasso, Rembrandt, Rubens und Modigliani. Keine Originale allerdings, sondern Fälschungen. Allesamt, bis auf ein Bild, gefunden bei einem Betrüger, der die Bilder auf dem Kunstmarkt zum Verkauf angeboten hatte. Für bis zu 14 Millionen Euro. Klingt fast wie eine Neuauflage des Skandals um den Kunstfälscher Beltracchi vor 15 Jahren. Für uns bei der Pressekonferenz dabei war mein Kollege Henning Pfeiffer, mit dem ich jetzt verbunden bin. Herr Pfeiffer, der Hauptverdächtige ist ein 77-jähriger Mann, wie auf der Seite des Bayerischen Landeskriminalamts zu lesen ist. Wer ist denn dieser Mann und was weiß die Polizei überhaupt über die Personen, die noch dahinter stecken?
Ja, dieser 77-Jährige, der steht im Zentrum des Geschehens. Er wohnt in Bayern im Raum Schwandorf, das ist in der Oberpfalz. Und bei ihm wurden auch die meisten der 20 gefälschten Kunstwerke sichergestellt. Recht viel mehr ist über ihn gar nicht bekannt. Also für die Polizei war er auch bis dahin ein unbeschriebenes Blatt. Beschuldigt sind noch 10 weitere mutmaßliche Komplizen. Die sollen ihm beim Versuch, die gefälschten Kunstobjekte zu verkaufen, unterstützt haben. Einer beispielsweise aus Rheinland-Pfalz mit Expertisen, die natürlich auch falsch waren.
Um wie viele Bilder geht es insgesamt? Keramiken sollen ja auch dabei sein. Picasso hat viele Keramiken gemacht.
Ja, und 2 davon sollen von ihm gewesen sein. 2 Vasen, jeweils etwa einen halben Meter hoch. Und ansonsten alles andere, ja, Gemälde eben von Picasso auch oder Rembrandt, Peter Paul Rubens, Modigliani haben wir schon erwähnt. Also quer durch die Kunstgeschichte fast schon, auch was die Zeitalter betrifft. Und bis auf ein Bild sind es jetzt keine kopierten Werke, sondern Gemälde, bei denen die charakteristischen Stile, die Malstile der Künstler nachgeahmt wurden für dann neue oder ähnliche Motive, wie sie früher gemalt hatten.
Bei der Ermittlung waren ja auch Kunstexperten dabei und die haben alle Bilder als Fälschung identifiziert?
Ja, es ist so eine Mischung von eher schlechten Fälschungen. Und da haben wir ja schon die billigen Rahmen einen gewissen Verdacht erweckt und dann hat man geschaut und gesagt, ja, auf den ersten Blick kann man erkennen, dass das nicht echt ist. Aber es gibt auch Gemälde, wo die Experten dann doch genauer hinschauen mussten. Die waren durchaus von besserer Qualität. Es sind noch nicht alle Bilder abschließend untersucht. Da laufen noch ein paar Untersuchungen und bei dem einen oder anderen Werk wollen sie nicht einmal ausschließen, dass es ein Original sein könnte, aber sie rechnen nicht damit.
Mhm. Lassen Sie uns vielleicht mal über ein Bild gesondert sprechen, das auch zum Verkauf angeboten wurde und das eigentlich im Rijksmuseum in Amsterdam hängt, nämlich die Stahlmeesters von Rembrandt, wo man sich denkt, das muss doch auffallen.
Ja, das war auch ein ziemlich dreistes Stück, muss man sagen. Dieses Bild von Rembrandt, das zeigt eine Gruppe von Tuchhändlern, das wurde kopiert und dann die Fälschung zum Kauf angeboten mit einer dann ziemlich abenteuerlichen Erklärung, nämlich das zum Kauf angebotene Werk, das sei das ältere Original von Rembrandt. Und was da im Rijksmuseum in Amsterdam hängt, ja, das habe er später einfach nochmal gemalt, dieses Motiv, also das sei nicht so alt. Und so wurde dann für das falsche ältere Werk der stolze Preis von 120 Millionen Euro verlangt. Angeboten wurde die Fälschung einem Unternehmen in der Schweiz, aber der Kauf kam am Ende nicht zustande.
Wurden denn überhaupt im Vorfeld Bilder verkauft? Ist dazu was gesagt worden?
Das ist jetzt ein Teil der Ermittlungen. Die gehen ja weiter. Es gab ja erst Mitte Oktober die große Durchsuchungsaktion, die eingangs erwähnt wurde. Und da sind natürlich noch viele Sachen sichergestellt worden. Computer, Festplatten, Handys, viele schriftliche Unterlagen, die Kunstwerke sowieso. Und die Kunstfahnder vom Landeskriminalamt, die haben bis jetzt keine Hinweise darauf, dass der Bande jetzt vor dem Beginn der Ermittlungen der Verkauf von Fälschungen in irgendeiner Form geglückt ist. Und was auch noch gesucht wird, das sind ja eigentlich die Fälscher. Also wir haben jetzt hier die, die es verkaufen wollten, aber die Fälscher sind bis jetzt auch nicht bekannt. Ist es ein Fälscher, ist es aus einer Werkstatt oder es stecken da mehrere Werkstätten dahinter? Wann sind die entstanden, diese Fälschungen? All das ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Die gehen jetzt weiter.
Genau, die gehen jetzt noch weiter. Das wird sicher noch einige Monate dauern und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. In Haft gegangen ist jedenfalls niemand. Das hat auch ein bisschen mit dem Lebensalter der Betreffenden zu tun. Wir bewegen uns hier im Alter von, die Altersangaben, die ich kenne, liegen zwischen 74 und 84 Jahren.
Ja. Fälschung von Rubens bis Picasso. Das Landeskriminalamt Bayern hat heute bei einer Pressekonferenz erste Details zu einem Betrügerring bekannt gegeben. Henning Pfeiffer war dabei. Vielen Dank. Österreich ist eine Geisteskrankheit. Das sagte der Schriftsteller Thomas Bernhard über sein Heimatland. Die Österreicher hadern bis heute mit ihm. Zu oft hat er seinen Landsleuten ihre katholische Selbstzufriedenheit, Großmachtfantasien und das Verdrängen der NS-Zeit unter die Nase gerieben. Bernhard hat sich aber durchaus auch mit seiner eigenen Rolle als Künstler auseinandergesetzt, so wie in dem Stück Der Theatermacher. Das kommt nun am Theater in der Josefstadt in Wien, neu inszeniert auf die Bühne von Regisseur Matthias Hartmann, dem einstigen Direktor des Wiener Burgtheaters, von dem lange nichts zu hören war, da er in einen Finanzskandal verwickelt wurde, zu Unrecht allerdings, wie die Justiz festgestellt hat. Für die Hauptrolle im Theatermacher hat sich Hartmann den Intendanten des Hauses in der Josefstadt auf die Bühne geholt, Herbert Föttinger. Gestern Abend war die Premiere und Christoph Leibold hat zugesehen.
Ist diese Stückwahl Selbstironie? Klar, die Josefstadt ist nicht Utzbach, jenes muffige Provinzkaff, in das es den zum Größenwahn neigenden Staatsschauspieler Brusconn samt fahrender Familienkompanie verschlagen hat. Der goldverzierte Theatersaal mit den samtroten Sitzen hat rein gar nichts gemein mit dem, wie man in Österreich sagt, grindigen Wirtshaus mit stockfleckigen Wänden, wie es Bühnenbildner Volker Hintermeier für diese Inszenierung als Kulisse gebaut hat und in dem der Theaterpatriarch Brusconn sein Monumentaldrama »Das Rad der Geschichte« zur Aufführung bringt. Will.
Alles hier ist gegen das Instrument der menschlichen Stimme. Im Übrigen habe ich schon mit 14 Jahren einen Entwurf für diese Komödie gemacht, mich lebenslänglich verfolgender Stoff sozusagen. Eine Art Welttheater.
Nein, wirklich, die Josefstadt ist nicht Utzbach, das, wie wir vermuten dürfen, Arsch der Welt liegt. Aber die Josefstadt ist halt auch nicht die Burg, die nicht wenige für den Nabel derselbigen halten, mindestens. Andererseits ist Matthias Hartmann nicht der erste Ex-Burgtheaterdirektor, den es in die Theaterperipherie verschlägt. Auch Klaus Peimann, übrigens vor 40 Jahren Uraufführungsregisseur von Bernhards Theatermacher, hat in der Josefstadt einige seiner letzten Inszenierungen herausgebracht. Trotzdem, wenn Brusconn betont, er habe auch schon in Berlin und Zürich brilliert, dann nimmt sich das durchaus so aus, als würde Hartmann sich selbst im eigenen Bedeutungsverlust auf die Schippe nehmen.
Mir geht hier alles auf die Nerven, das ist es. In diesem Utzbach wie Butzbach.
Die Frage ist nur, reicht Selbstironie aus als Regiehaltung? Bernhards Theatermacher ist ja nicht nur einer, der darunter leidet, dass sein hehrer Kunstanspruch an den niederschmetternden realen Verhältnissen zerschellt. Er ist auch ein Theatertyrann, der seine Kinder und noch mehr seine Frau schikaniert, wo es nur geht.
Ihr ganzes Talent investiert eure Mutter in ihre gespielten Krankheiten anstatt in die Schauspielkunst.
Moment mal, war da nicht was? Richtig, auch Matthias Hartmann wurde vorgeworfen, er habe an der Burg ein Klima der Angst geschaffen. Und Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger sah sich ebenfalls mit geharnischter Kritik an seinem Führungsstil konfrontiert. Weil sich das nicht einfach so ironisch weglächeln lässt, versucht Hartmann, Problembewusstsein erkennen zu lassen und vor allem die Figur von Brusconns Frau aufzuwerten, die bei Bernhard unablässig misogynen Tiraden ausgesetzt ist.
Dazu haben wir auch noch eine kranke, dumme Mutter, die in die Hypochondrie geflüchtet ist und ihren Text verhustet.
In der Josefstadt bekommt Frau Brusconn ihre eigene Sphäre in Form eines nachtschwarzen Todesstreifens, in dem sie herumgeistert und der das rechte Drittel der Bühne einnimmt. Frau Brusconns Dauerhusten ist hier offenbar Symptom einer Krankheit hin zum Tode, in die ihr Mann sie getrieben hat. Je kränker sie wird, desto mehr drängt es ihn, sie zu erniedrigen, um sie auf Distanz zu halten, weil sie ihn an die eigene wachsende Hinfälligkeit erinnert. Leider kommt man beim Zuschauen nicht wirklich dazu, darüber nachzudenken, was man von dieser Regieidee inhaltlich halten soll, weil sie so unfassbar kunstgewerblich umgesetzt ist. Silvia Meisterle als Frau Brusconn in wechselnden Tüll- und Reifröcken hat die Regie nämlich zu ausdruckstanzartigen Zappeleinlagen mit beträchtlichem Fremdschämpotenzial verdonnert. Der Rest ist Altherrentheater der bräsigen Sorte.
Hier wird das Außerordentlichste zum Dilettantismus.
Herbert Föttinger gibt den Theatermacher Gehstock fuchtelnd und mit Haarnetz auf dem schütteren Haupt eher lebensmüde als polternd, richtet sich aber letztlich dennoch bequem im einst von Peymann etablierten Bernhard-Sound ein. Klingt dann so, als hätte man eine alte Kassette eingelegt, die ein bisschen zu oft abgespielt worden ist, weshalb sie nun schwer leiert. Das ist nichts, worüber man sich echauffieren müsste. Es ist halt nur stinkfad. Zugegeben kein besonders originelles Urteil, weil absehbar, aber hilft ja nichts. Es ist nun mal so, um die letzten Worte des Theatermachers im Stück zu zitieren:
Als ob ich es geahnt hätte.
Stinkfahrt ist dafür ein eindeutiges Urteil. Christoph Leibold über Thomas Bernhards, der Theatermacher, inszeniert von Matthias Hartmann in der Josefstadt in Wien. Vielleicht lässt es sich als Symptom unserer Zeit beschreiben, dass immer weniger Fragen gestellt und gleichzeitig immer mehr Menschen glauben, die richtigen Antworten zu haben. Der israelische Choreograf Emanuel Gatt, der gerade bei der Dresden Frankfurt Dance Company zu Gast ist, gehört nicht dazu. Er sagt sogar explizit, er habe zu Beginn nicht gewusst, wovon sein neues Stück Abschied handelt, das er aus Gustav Mahlers Liederzyklus Das Lied von der Erde entwickelt hat. Mahler komponierte Das Lied von der Erde in einer für ihn persönlich schweren Zeit. Seine 4-jährige Tochter starb, er selbst kämpfte mit schweren gesundheitlichen Problemen. Außerdem bekam er die antisemitische Hetze Wiens zu spüren. Welche Bilder Emanuel Gatt dazu gefunden hat, das weiß unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster, die bei der Premiere im Bockenheimer Depot in Frankfurt dabei war.
Zwei Sätze aus Gustav Mahlers sinfonischem Liederzyklus Das Lied von der Erde hat sich der israelische Choreograf Emanuel Gatt für seine Uraufführung mit der Dresden Frankfurt Dance Company ausgewählt. Mit dem langen letzten Satz, der Abschied betitelt, und seinen letzten gesungenen Worten »Ewig, ewig« geht diese Choreografie zu Ende. Mit dem noch melancholischeren zweiten Lied der Komposition »Der Einsame im Herbst« beginnt sie. Gatt fragmentiert Mahlers Musik also und kontrastiert außerdem die beiden musikalisch begleiteten Tanzpassagen mit einer mittleren in der Stille. In ihr, in der Pause von Mahlers trauernder, einsamkeitsgetränkter Musik, lebt der Tanz auf. Plötzlich sind die 14 Tänzer schneller, quirliger, umkreisen, umspielen einander mit mehr Energie. Die ruhige, tief ernste Konzentration, mit der sie Mahler begegnen, lassen sie hier fahren, so als gelte es, die Moderne hinter sich zu lassen. Gatts Bewegung durch die drei Teile seiner Choreografie hindurch ist eine sehr interessante. Im ersten tastet sich das Ensemble in Trainingskleidung als Gruppe mit großen, weiten Gängen und einer programmatischen Pulkbildung gegen die Einsamkeit an Mahlers Musik heran. Wer sind wir? Wie stehen wir tanzend zueinander? Und wie können wir uns zu der Kraft dieser Musik, zu ihrer Emotionalität und ihrem Eintauchen in die Natur verhalten? Im zweiten Teil der Choreografie zeigt Gatt, wie der Tanz, der sich einer Musik angenähert hat, die vielleicht gar keinen Tanz braucht, sich nun wieder von dieser starke Gefühle evozierenden Grundlage löst. Der Tanz braucht keine Musik. Der Tanz ist eine Verabredung der Mitglieder des Ensembles, mit den Ideen des Choreografen weitestgehend frei umzugehen. Die Einsätze, die Tempi, die Phrasierungen, die Richtungen werden bestimmt von allen. In einer Serie kleiner entsprechender Zeichen verständigen sie sich an bestimmten Stellen miteinander darüber, wie es weitergeht. Langsamer oder schneller, da lang oder hier. Arme werden mit ausgestreckten Zeigefingern nach oben gehalten, wie Startschusspistolen bei Wettrennen. Beine schnellen in lockeren Battements bis auf Hüfthöhe. Viel geht über den Boden. Immer wieder liegen Tänzer auf dem Rücken und ziehen sich mit einer Kontraktion der Körpermitte vom Boden weg, recken Arme und Beine in die Luft, wie in einem kraftkostenden Versuch, die Erdanziehung zu überwinden. Das Lied von der Erde nimmt Gatt auf eine ganz berührende Weise fast schon wörtlich. Er macht aus dem Tanzboden die Erde, aus der wir kommen, den Staub, zu dem wir wieder werden. Im dritten, längsten Teil tragen alle Tänzer schwarze Kleider oder Hosen. Nun gehen sie die engste Verschwisterung mit der Musik ein. Und die virtuose Schlichtheit ihrer Barfußschritte lässt irgendwann ein Duett entstehen, das wie das Gespräch der abschiednehmenden Freunde beim Maler wirkt. »Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold«, sagt der eine in diesem letzten Gespräch im Gedicht, »und dass er Ruhe suche für sein einsam Herz.« Bei Emanuel Gatt, dessen schöne, schlichte Choreografie des Augenblicks von großer Intensität ist, bleibt dies nicht der Schlusston. Am Ende findet sich das Ensemble wieder so dicht zusammen wie am Anfang.
Dietrich Fischer-Dieskau singt Mahler und die Dresden-Frankfurt Dance Company tanzt dazu. Über die neue Choreografie Abschied von Emanuel Gatt in Frankfurt berichtete Wiebke Hüster. Künstlerin zu werden, das sei im Libanon zu ihrer Zeit ein ziemlich harter Weg gewesen. Das sagte die Künstlerin Huguette Calon, als sie schon sehr alt war. 2019 ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben. Geboren wurde Calon als Tochter des ersten Präsidenten des Libanon, aber familiäre Bequemlichkeit lag ihr nicht wirklich. Sie ging nach Paris, später nach Los Angeles und erst sehr spät wieder zurück nach Beirut. Und vielleicht, weil ihr Leben wenig konform verlief, machte sie ist zum Medium für ihre Kunst, die sich nicht wirklich einem der Stile des 20. Jahrhunderts zuordnen lässt. Die Deichtorhallen in Hamburg widmen Huguette Calon nun die erste große Retrospektive in Deutschland mit rund 300 Arbeiten, die Carsten Probst schon gesehen hat.
Eigentlich ist diese Malerei viel zu schön. Sie entsteht zur Zeit der feministischen Avantgarde in den 1970er Jahren, als Künstlerinnen wie Marina Abramović in Performances ihren Körper durch das Publikum malträtieren ließen oder wie Maria Lasnik deformierte Frauenakte malten. All das liegt der Malerei von Huguette Calon völlig fern. Farben und Formen erscheinen bei ihr eigentümlich zart. Die Linien und Farbflächen winden sich elegant um und ineinander. Sie berühren und reiben sich. Sie wirken wie fragmentierte Körper und abstrakte Gebilde zugleich, ornamentell, streng und spielerisch, lichterfüllt, geradezu transparent. Vor allem aber rufen sie noch einmal ganz unbefangen das Erbe der europäischen Moderne im 20. Jahrhundert auf. Kandinsky oder Egon Schiele, Jean Dubuffet oder den Surrealismus. Hannah Feldman, die hauptberuflich eigentlich Professorin für Gegenwartskunst an der University of Pennsylvania ist, erinnert sich, wie sie selbst höchst zufällig zu Kuratorin für diese Retrospektive wurde. Ich war damals dieser politischen Kunst mit ihren eindeutigen und didaktischen Statements ziemlich überdrüssig. Es fiel mir aber schwer, etwas Neues zu finden. Da stieß ich zufällig auf das Werk von Huguette Calon. Seine Schönheit, sein spielerischer Charakter und seine Farben berührten mich, aber es fiel mir schwer, es einzuordnen. Ich wusste nur, alles, was ich bisher über politische und konzeptuelle Kunst gelehrt hatte, war falsch. So ähnlich wie Hannah Feldman fühlt man sich im ersten Moment auch als Besucher in dieser Retrospektive von Huguette Calon. Aber dann sieht man sehr schnell auch die Präzision und die eigenständige Kraft dieser Malerei, deren zarter erster Eindruck durchaus täuschen kann. Darin scheint eine Künstlerin auf, die gegen die patriarchale Ordnung der libanesischen Gesellschaft rebellierte und auch in den vermeintlich liberaleren Ländern des Westens um ihre Anerkennung als Künstlerin kämpfen muss. Die Formen und Farben sind auf eine insistierende Weise vielschichtig. Das Thema der sich berührenden, sich reibenden und überlagernden Oberflächen, Formen und Farben hält sich zwar weit entfernt von direkten politischen Statements, doch sie verhandelt damit indirekt die Fragen von innerer Unabhängigkeit. Oft erscheinen ihre Gebilde wie sensitive, surreale Wesen, die miteinander in gleichermaßen erotischer wie verletzlicher Beziehung stehen, sichtbar oder unsichtbar. Hannah Feldman? Sie fokussierte darauf, in ihrer Malerei die Hierarchien von Formen aufzubrechen. Was wir zum Beispiel oft als Bildhintergrund wahrnehmen, entwickelt sich bei ihr zu eigenen Figuren. Und in dieser enthierarchisierten Bewegung innerhalb des Werkes sehe ich auch einen wichtigen politischen Gehalt. Was ist untergeordnet? Was bekommt weniger Beachtung? Was wird marginalisiert? Sei es nun eine Kultur, die libanesische Kultur zum Beispiel, oder auch Frauen und so weiter. Dass Calons Werk allmählich immer mehr entdeckt wird, das hat sicherlich auch mit seiner heute viel stärkeren politischen Kontextualisierung zu tun. Zugleich entzieht es sich vorschnellen Vereinnahmungen, ähnlich auch wie die Poesie und die Malerei ihrer Landsfrau Ethel Adnan, mit der Calon auch die Lebensstationen in Frankreich und Kalifornien gemeinsam hat. Ihre Wege haben sich vielleicht schon einmal kurz in Beirut gekreuzt, aber sie kannten sich in jedem Fall, als sie in Kalifornien lebten. Aber Huguette lebte in Los Angeles und Ethel in San Francisco. Sie kannten sich gut, sie gingen verschiedene Wege in ihrem Werk, aber Simone Fatal, die Lebenspartnerin von Ethel, bildete die Verbindung zwischen ihnen. Dass mit Hannah Feldman eine brillante Forscherin die Ausstellung kuratiert hat, erweist sich als Glücksfall für dieses komplexe Werk Calons. Feldman schlüsselt die Werkphasen in enger Verbindung mit der bemerkenswerten Biografie der Malerin auf und macht ihren beständigen Blickwechsel zwischen arabischer Tradition und westlicher Moderne sichtbar. So wird die Schau zu einer echten Entdeckungsreise, die zugleich den harten Kampf Calons um ihre Wahrnehmung als Künstlerin und Frau nachzeichnet.
Alive in a Few Lines heißt die Ausstellung mit Werken der Künstlerin Huguette Calon in den Hamburger Deichtorhallen. Carsten Probst berichtete. Und diesmal ein echter Picasso, soweit jedenfalls bekannt. Ein vermisstes Stillleben ist in Spanien wieder aufgetaucht. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Wie die spanische Polizei heute mitteilte, soll es sich dabei um das Stillleben mit Gitarre handeln, das Picasso im Jahr 1919 anfertigte. Das Bild sollte neben weiteren Gemälden von Madrid nach Granada für eine Ausstellung transportiert werden und wurde in Granada dann allerdings vermisst. Nach Aussagen der Polizei wird nun vermutet, dass das Stillleben überhaupt nicht nach Granada gereist ist. Die Ausstellungsmacher hatten in Granada schon Anfang des Monats die Polizei über den Verlust informiert. Das Stillleben ist Teil einer Privatsammlung und wird auf einen Wert von etwa 600.000 Euro geschätzt. Wo das Bild nun gefunden wurde, teilte die Polizei nicht mit. Die Fondation Caja Granada, in der Picasso gezeigt werden sollte, will das Gemälde nun verspätet dennoch der Öffentlichkeit präsentieren. Zurückgegeben wird ein Gemäldezyklus aus der staatlichen Grafischen Sammlung in München an seine rechtmäßigen Besitzer. Dabei handelt es sich um den sogenannten Prinzregentenzyklus und das Aquarell Motiv bei Oberbozen, jeweils von Max Lefogt. Vor der Machtergreifung befanden sich die Bilder in Besitz der verfolgten jüdischen Händler Leo und Salo Levin. Deren Nachfragen einigten sich nun darauf, dass der Wittelsbacher Ausgleichsfonds die Bilder erwirbt. Auf diese Weise bleiben Gemäldezyklus und Aquarell in Bayern. Schon im September sind 4 Werke an die Erben jüdischer Kunsthändler zurückgegeben worden. Um ein 5. gibt es nach wie vor Streit. Für den Einbruch in den Pariser Louvre haben die Diebe einen Möbelaufzug der Firma Böcker Maschinenwerke mit Sitz in Herne verwendet. Wie Firmeninhaber Alexander Böcker der FAZ heute verriet, handelt es sich dabei um einen nicht für Personen zugelassenen 3,5 Tonnen schweren Lastenaufzug, den jeder fahren könne, geeignet für Umzüge mit größeren Möbelstücken. Ein Nischenprodukt. Wie Böcker berichtet, hätte seine Firma am vergangenen Sonntag von dem Raub erfahren. Auf dem Insta-Account des familiengeführten Unternehmens war daraufhin ein Post zu sehen, auf dem stand, wenn es mal wieder schnell gehen muss. Auf dem Post habe es ganz unterschiedliche Reaktionen gegeben, so auch die von einem französischen User, der schrieb, ihr Deutschen habt ja sogar Humor, das ist neu für uns. Nach der Veröffentlichung einer Studie über deutsch-israelische Kulturbeziehungen fordert Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mehr kulturellen Schulterschluss mit Israel. Kultur könne verbinden, wo Politik eventuell nur trenne. Anlass für seine Forderung ist ein Teilergebnis der Studie, das Deutschland einen seit dem Angriff der Hamas gegen Israel zugenommenen Antisemitismus bescheinigt, wie auch ein nur begrenztes Wissen über Israel, das von stereotypischen Vorstellungen bestimmt sei. Wir berichteten. Herausgegeben wurde die Studie vom Institut für Neue Soziale Plastik.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen. Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.